Wir haben da, wo ich herkomme, bei uns in der Ecke, da haben wir so ein Sozialkaufhaus. Vielleicht kennt ihr das auch, dass es hier sowas gibt. Da bringen die Leute ihre Sachen hin, die sie nicht mehr brauchen, und man kann für wenig Geld Nützliches kaufen, Haushalt, Teller, Tassen, Möbel, alles Mögliche. Und ich gehe da öfter so durch und gucke, was es Neues gibt. Und als ich das wieder mal gemacht habe, dachte ich, wow, super, da steht eine elektrische Kaffeemühle. Das brauche ich, das habe ich immer schon mal nachgeguckt. Also habe ich mir das Teil dort gekauft. Geh nach Hause, tu die Kaffeebohnen da rein, mach das Ding an und alles ganz seltsam. Ja, nur so ganz seltsame Brösel und so kommen da raus. Dann habe ich das einigermaßen gereinigt, bin zurück zu dem Laden und habe gesagt, hört mal, das Teil funktioniert überhaupt nicht. Ich habe da Kaffee gemahlen, das hat überhaupt nicht geklappt. Und da guckt er mich an und sagt, das kann auch gar nicht funktionieren. Das ist keine Kaffeemaschine, das ist ein Popcornautomat, meinte er zu mir. Und ich bin knallrot geworden, knallrot, habe auf den Boden geguckt und irgendwas so vor mich hingemurmelt und dachte, wo ist jetzt der Erdspalt, in dem ich versinken kann? So, und wenn ihr euch das vorstellt, das ist Scham. Das ist unser Thema. Sich zu schämen. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es das überhaupt, dass man sich schämt? Scham ist eigentlich was Vernünftiges. Also Tiere können sich nicht schämen, Menschen schon. Und wir tun das, damit wir nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Darum gibt es überhaupt das Gefühl der Scham. Weil wir soziale Wesen sind und weil wir dazugehören möchten und müssen. Und das Gefühl der Scham bewahrt uns davor, Dinge zu tun, mit denen wir rausgekickt würden. Stellt euch vor, wir hätten kein Schamgefühl. Das würde bedeuten, du könntest morgen splitternackt zum Einkaufen gehen. Und wenn du das machen würdest, ohne Schamgefühl eben, was würde passieren? Als erstes würde die Polizei gerufen und du bekämst eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das zweite, was passieren kann, ist natürlich auch das, dass man dich in die Psychiatrie einweist, gleich ab in die geschlossene. Es würde Klatsch und Tratsch würde passieren, ja. Kann sein, dass der Zeitung hier das Ganze ein Artikel wert wäre, hoffentlich ohne Bild. Ja. Und die Leute würden sich das erzählen. Und dann stellst du fest, auf einmal wechseln die Straßenseite, wenn du dann wieder im angezogenen Zustand durch die Stadt gehst und du gehörst nicht mehr dazu. Und darum, ihr Lieben, gibt es die Scham, damit wir sowas eben nicht tun, wodurch wir ausgeschlossen würden. Das heißt, so gesehen ist es erstmal was Positives. Aber die Scham kann auch was sehr Negatives sein. Das ist so wie mit der Angst. Die Angst ist ein hilfreicher Diener, aber ein grausamer Herr. So ist es mit der Scham auch. Die ist eine hilfreiche Dienerin, aber wenn die dich beherrscht, wenn du durch und durch durchdrungen bist davon mit so einem, ein stinkendes, schmutziges Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich bin im christlichen Jargon, ich bin unwürdig. Ich bin schmutzig, ich bin dreckig, ich gehöre hier nicht dazu. Wenn du dieses Gefühl mit dir rumschleppst, und zwar über viele Jahre, das macht dich krank. Sich so zu schämen und sich ständig zu schämen, das macht dich krank. Und das kann sein, dass du Jahre im Glauben unterwegs bist, du hast immer noch dieses Empfinden. Ich bin dreckig, ich bin schmutzig, ich bin ungewürdig, ich gehöre nicht rein, ich gehöre nicht dazu. Und da hinein, ihr Lieben, kommt Jesus und kommt das Evangelium. Und das möchte ich euch lesen. Ein Text, den wir nur von Johannes überliefert bekommen haben, Evangelium nach Johannes, Kapitel 8, und zwar dort die Verse 2 bis 12. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Und das ganze Volk versammelte sich um ihn. Und er setzte sich und er begann, sie zu lehren. Und da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Und sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Und dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der sollte den ersten Stein werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Und von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Und die Ältesten unter ihnen, die gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit dieser Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Und er richtete sich auf. Wo sind sie alle geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Und da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Machen wir uns nur mal klar, dass es war so die fromme Elite damals, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sagen, diese Frau, die ist Ehebrecherin und die muss gesteinigt werden. Und indem die das sagen, haben die vom Gesetz her, haben die recht. Das steht wirklich so in den 5 Mosebüchern, in der Tora, 3. Mose 20, Vers 10, 5. Mose 22, Vers 22. Da steht es so, dass wenn da Frau und Mann beim Ehebruch erwischt werden, dann sollen die gesteinigt werden. Raue Sitten, Gott sei Dank, leben wir nicht mehr im Alten Testament und im Alten Bund. Aber so war das. Die haben also recht. Dieses Gesetz hatte Gott dem Mose gegeben, nicht irgendwer. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die können sich auf das Gesetz Gottes berufen. Und die spüren doch genau, dass Jesus vermutlich nicht ganz so dafür ist, das so zu handhaben. Denen geht's ja jetzt hier nicht um Recht und Gerechtigkeit, sondern die wollen Jesus eine Falle stellen. Nur darum geht es ihnen. Nicht um die Sache Gottes. Nicht, dass hier jetzt, was Recht ist, muss Recht bleiben oder so. Sondern die wollen Jesus hinters Licht führen. Die wollen dem eine Falle stellen. Nur darum geht's. Und das Krasse ist, das Einmalige eigentlich und für mich eines der wunderbarsten Sachen im Evangelium, wie Jesus hier reagiert. Die Pharisäer haben gedacht, der Jesus, der sagt bestimmt, ja, das steht zwar im Gesetz, aber nee, das machen wir nicht. Steinigen ist nicht. Und dann hätten sie ihn als Gesetzesbrecher drangekriegt und angeklagt. Stattdessen sagt Jesus, also erstmal nimmt er den ganzen Dampf raus, kniet sich hin, schreibt irgendwas auf den Boden. Ich hätte es so cool gefunden zu wissen, was er da geschrieben hat. Ja? Wir wissen das nicht, steht leider nirgendwo in verlässlichen Quellen. Jedenfalls hat er erstmal so ein bisschen die Deeskalationstaktik gefahren und hat ein bisschen den Dampf da rausgenommen. Aber die drängen drauf und sagen, jetzt sag uns das. Und dann kommt die Antwort, womit die Pharisäer nie gerechnet haben. Jesus sagt, okay, macht ruhig. Ihr habt ja recht. Das sagt das Gesetz. Ist okay. Steinigt sie. Ich hätte da nur noch eine Sache. Irgendeiner von euch muss ja den ersten Stein schmeißen. Und das macht bitte derjenige von euch, der selbst ohne Schuld ist. Wenn unter euch jemand ist, der sich noch nie etwas hat zu Schulden kommen lassen, wenn unter euch jemand ist, der noch nie eine verheiratete Frau angeschaut hat und gedacht hat, mit der Sex haben, das wär's aber. Ehebruch beginnt ja bei Jesus im Kopf, nicht in der Tat. Wenn ihr alle clean seid und alle so tolle moralische Menschen, dann bitteschön, wenn da einer von euch ist, der darf den ersten Stein schmeißen. Und dann kniet er sich wieder hin und schreibt weiter. Und dann stehen die da, die Frommen. Und die wissen genau, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich kann nicht den ersten Stein werfen, weil ich schuldig bin. Und dann schleicht sich einer nach dem anderen davon. Auch das ist eigentlich feige. Denn wisst ihr, wo die eigentlich hingehört hätten, die Pharisäer und Schriftgelehrten? Zu der Frau in die Mitte. Da hätten sie sich hinstellen müssen. Weil jeder von den Anklägern genauso Sünder ist wie diese Frau. Da in die Mitte hätten die hingehört. Und ihr müsst euch vorstellen, das heißt ja hier, die ganze Volksmenge stand drumherum. Es sind nicht nur die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die ganzen Leute, da ist eine richtige Menge von Leuten, die wollen sehen, was da jetzt abgeht. Was da los ist. Und einer nach dem anderen geht. Und dann spricht Jesus diese Frau an und sagt, hey, was ist los? Wo sind Sie alle hin? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr. Und Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Und geh und sündige hinfort nicht mehr. Das ist so ein großartiges Ding, was da passiert. Was geschieht da eigentlich? Die Pharisäer kennen nur ein Denken. Das ist das Denken von Schuld und Strafe. Das ist die Kategorie, in der sie denken, Schuld und Strafe. Und wenn jemand schuldig wird, dann muss der bezahlen, dann muss der gestraft werden. Aber Jesus tickt so gar nicht, der denkt erstmal so gar nicht. Jesus ist es viel wichtiger, zunächst einmal, eben nicht die Schuld dieser Frau anzusprechen, sondern ihre Scham zu überwinden. Und ich habe euch ja mal hier so ein Bild mitgebracht. Da ist das nochmal. Kennt ihr das, wie sich das anfühlt? Wenn alle mit dem Finger auf dich zeigen, wie sich das anfühlt, wenn alle dich abstempeln? Diese Frau ist eine Sünderin, heißt es. Die steht in der Mitte von den ganzen Leuten und alle zeigen mit dem Finger drauf, mit hochrotem Kopf. Die wünschte sich auch, dass da irgendwo ein Graben ist, wo sie verschwinden kann. Aber es funktioniert nicht. Die steht da, die muss das aushalten. Und alle verurteilen sie. Das ist Scham. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, sich so zu schämen. Ich weiß noch, also ich bin jahrelang mit Scham rumgelaufen. jahrelang. Und ich habe so einzelne Ereignisse, die mir in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht auch, weil das so tief reinging, die so ein bisschen in diese Richtung ging. Nur mal eine Story davon. Mein Bruder war ein sehr erfolgreicher Handballspieler. Der hat Jugendnationalmannschaft gespielt, und also Handballtorwart. Hat dann in der zweiten Bundesliga gespielt, stand da immer in der Presse und so. Und als ich so 16, 17 war, dann habe ich die Schule gewechselt, haben wir im Sportunterricht haben wir Handball gespielt, da habe ich mich ins Tor gestellt. Ich habe aus Versehen ein, zwei Bälle gehalten, und dann waren da Leute, die waren im Handballverein, und die haben gedacht, wow, ja, wenn der Bruder so drauf ist, dann kann der das vielleicht auch. Vielleicht haben die so ein Handballgen, ja. Und dann haben die gesagt, komm doch mal zu uns ins Training, nächsten Freitag. Und ich, Idiot, ich habe sonst immer aufgepasst, dass ich nie meine Sicherheitszone verlasse. Ich, Idiot, habe mich drauf eingelassen, habe gedacht, ja, vielleicht haben die ja recht. Und dann bin ich da hingegangen zum Training, und dann lief das schon gar nicht mehr so gut. Ja, also da war, dann merkte man eigentlich, dass ich das längst nicht so drauf habe. Und dann, und das werde ich nicht vergessen, das ist so ein bisschen in die Richtung, dann am Ende kamen da alle zusammen, sitzt man da auf diesen klassischen Holzbänken, die ihr da kennt vom Dings, und dann vor der versammelten Mannschaft sagte der, ey, das war ja jetzt wohl ein Scherz mit dir, oder? Wir können dich hier nicht gebrauchen. Ja, vor versammelter Mannschaft. Und du denkst, wo ist jetzt der Graben, in dem ich verschwinden könnte? Und das ist Scham. Weil du Angst hast, du wirst abgelehnt. Und du erlebst das, dass du abgelehnt wirst. Bei Jesus, dem Sohn Gottes, wirst du nicht abgelehnt. Und er läuft nicht weg, und der beschämt dich nicht. Er beschämt dich nicht. Und so geht er hier mit dieser Frau um. Und er sagt ihr, und das ist für fromme Ohren ist es schwer zu hören, dass das Erste ist, was Jesus ihr sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus kann das, was die Pharisäer nicht konnten. Er sieht in dieser Frau, was er übrigens in jedem Menschen hier sieht, in jeder Frau und in jedem Mann, einen einzigartigen, wertvollen Menschen, geliebt. Jesus reduziert die Menschen nicht auf ihre Sünde. Er reduziert sie nicht darauf. Jesus, wir sagen das oft in unseren Gemeinden, wir müssen das aber spüren, leben, durchbuchstabieren, dass Jesus uns brutto annimmt. Mit unseren Schwächen, mit deinem Versagen, mit deinen Fehlern. Und wenn du davon kriechen willst und dich schämst, und er sagt, du musst dich vor mir nicht schämen. Ich liebe dich so, wie du bist. Und dann kommt erst der Satz, auf den wir fromm schon so lange gewartet haben und schon ganz unruhig auf den Stühlen sitzen. Dann geh und sündige hinfort nicht mehr. Jesus nennt die Wahrheit und er nennt Sünde beim Namen. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ach, schwamm drüber. War halb so schlimm, was du gemacht hast. Der verniedlicht das ja an gar keiner Stelle. Bei Jesus kommen Liebe und Wahrheit zusammen, und das kriegen wir so schlecht hin oft. Jesus sagt, ich nehme dich so an, wie du bist. Und ich möchte, dass du nicht so bleibst, wie du jetzt bist. Ich möchte aus dir einen Menschen machen, der Liebe weitergeben kann. Aber du kannst nur das weitergeben, was du selbst empfangen hast. Wenn du das nicht kennst, wenn du das nicht hast, kann ich nichts geben. Und das ist, ich habe so diese Szene vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch euch so geht. Und ich bin begeistert davon, wie Jesus hier solchen Menschen begegnet. Und ich habe für mich eine Schlussfolgerung daraus gezogen. Also, vielleicht noch, wir wissen gar nicht, leider erzählt das Johannes nicht, was jetzt aus dieser Frau geworden ist. Das ist, was Jesus macht, natürlich ist ein Risiko. Es kann sein, dass diese Frau jetzt weggegangen ist und die lacht sich schlapp. Und die dachte sich, ey, was für ein Idiot, ja? Und lebt genauso weiter wie bisher. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Kann gut sein. Es kann aber auch sein, dass diese Frau, dass das, was sie hier an Liebe und Annahme erlebt hat, dass sie das so tief bewegt hat, dass sie wirklich ihr Leben ändert. Und dass die Liebe und die Annahme sie überwunden hat. Vielleicht gehört diese Frau zu den Ehebrecherinnen, die Jesus später die Füße gesalbt haben. Aus Liebe. Denn wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Die Quintessenz, ihr Lieben, die ich daraus ziehe, für uns auch und für unsere Gemeinden und unsere Gemeindearbeit, ist die: der ausgestreckte Zeigefinger auch der Frommen macht Menschen nicht zu besseren Menschen. Es funktioniert nicht. Mit dem ausgestreckten Zeigefinger veränderst du die Menschen nicht, wenn du sie reduzierst auf das, was falsch gelaufen ist in ihrem Leben. Wenn du reduziert wirst darauf, der oder die ist ein Knacki zum Beispiel. Wenn dich niemand mehr als Mensch sieht, sondern nur noch als Knacki eben. Und du den Eindruck hast, ich bin hier nichts wert. Ich zähle gar nicht. Ich soll eigentlich gar nicht vorkommen in der Gesellschaft. Mich sperrt man am besten weg. Und da, wo man mich nicht sieht. Der ausgestreckte Zeigefinger verändert nicht. Das Einzige, was verändert, sind die ausgestreckten Arme. Das Menschen so anzunehmen und zu lieben, wie sie sind. Und das ist eine Herausforderung. Und das verwage ich mal zu behaupten, können nur solche Menschen, die sich selbst so lieben lassen, wie sie sind. Und wenn du das wirklich, wirklich erfährst, in deinem Leben. Wenn diese Liebe wirklich da ist, dann kannst du das an andere weitergeben. Und ich wünschte, unsere Kirchen, unsere Gemeindehäuser, die wären voll von dieser Liebe. Und wenn das die Menschen spüren, dann sind sie auch unter Umständen, du hast keine Garantie dafür, aber dann sind sie unter Umständen bereit, sich zu verändern, ihr Leben zu ändern. Dinge anders zu machen, aber nicht, indem du auf sie zeigst und sie abwertest. Und dann kannst du auch mit ihnen sprechen und sagen, das, was du da machst, ist ein Irrweg. Du kannst auch sagen, das ist Schuld. Du wirst schuldig. Mach das nicht mehr. Und sie werden vielleicht zum ersten Mal überhaupt hinhören, wenn du ihnen das sagst. Aber wenn du selbst ein Mensch bist und wenn du hier sitzt voller Scham für Dinge in deinem Leben, dann denke ich, dass Jesus das zunächst mal in dir überwinden will. In dir. Als ich das Buch geschrieben habe, vielleicht das noch, da war für klar für mich, da hängt meine ganze Familie dran. Ich habe gesagt, wenn ich schreibe, dann alles offen auf den Tisch. Wenn schon, denn schon. Dann habe ich gemerkt, da hängt meine ganze Familie dran. Es geht nicht nur um mich, sondern auch um meine Frau und vor allem um meine Kinder. Ach, ist dein Papa nicht der, der das und das Buch geschrieben hat? Und meine Kinder, also damals, als ich in der Klinik war, da waren mal die Jungs waren, wie alt waren die? 10, 8, die Tochter war 6 oder 5 oder was. Und die hat noch nicht so geschnallt, was da eigentlich abgeht. Und dann war für mich klar, wenn ich dieses Buch schreiben will, dann muss ich nochmal mit meiner Tochter reden. Über das, wie das damals gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir verabreden uns, sind wir in die Stadt gegangen, zusammen frühstücken. Und dann habe ich da gesessen und habe ihr erzählt, was damals passiert ist. Ich glaube, ich habe mich noch nie so geschämt in meinem Leben. Ich habe mir gedacht, was passiert, wenn meine Tochter mich jetzt ablehnt? Das kennen übrigens manche von euch, dass die Kinder sich einfach schützen müssen und wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich habe mich so geschämt. Sie hat mich nicht abgelehnt. Und da kann ich sehr, sehr dankbar sein. Aber ich möchte, dass ihr wisst und spürt und erfahrt, dass Jesus so anders ist als das, was ihr bei manchen Menschen erlebt, dass er sagt, ey, ich werde dich nie ablehnen. Ich bin für dich. Ich lass dich nicht los. Ich stehe zu dir. Und was ihr hier macht und lebt in der Gemeinde und so wie wir, also ich habe gedacht als Prediger, oh Mann, was für eine Herausforderung. Zum einen ist es der Nachmittag. Ich meine, ihr seid Hardcore, ihr kennt das schon, hier am Nachmittag zu sitzen. Aber eigentlich, man hat gegessen und jetzt sollte man schlafen. Und dazu predigen, wo eigentlich jeder Zweite einnickt, finde ich schon, ist schon heftig. Und das Zweite ist, wie bunt gemischt wir hier sind. Aus welchem Hintergrund und mit welcher Lebensgeschichte. Und das ist der Hammer. Aber dass das möglich ist, was ihr hier macht, so stelle ich mir Gemeinde vor. So, und ich weiß oder vermute mal, das geht nicht ohne Spannungen. Ich denke, dass es ganz, ganz spannend ist, was ihr hier macht. Und da wird vieles Gewohnte durcheinander geworfen. Ja? Aber vergesst nie, das ist genau das, was Jesus möchte. Die Fingerzeigegemeinden werden die Menschen nicht erreichen, sondern die mit den offenen Armen. Und dann kannst du immer noch mit den Menschen diskutieren, dass sie Sünder sind und was sie alles tun sollen oder nicht tun sollen. Bitteschön, das kannst du alles machen. Aber die Menschen spüren ganz genau, ob sie angenommen werden oder nicht. Die spüren das brauchst du gar nicht zu sagen. Das spürt man, glaub mir das, ob man willkommen ist oder nicht. Jede christliche Gemeinde hat das in ihrem Sprachgebrauch. Zu uns darf jeder kommen, so wie er ist. In Klammern, darf nur nicht sagen, dass er schwul ist. Versteht ihr, wir haben das auf unseren Fahnen, haben wir das geschrieben. Aber das zu leben, das ist die Herausforderung. Und leben können wir das dann, wenn wir selber uns bergen bei Gott, wenn du aus der Gnade lebst, wenn du weißt, dass du ein Sünder bist. Verstehst du? Dann kannst du kannst nicht den ersten Stein schmeißen. Keiner von uns hier. Also legen wir die Steine schön zurück, ja, und lassen das. Und nehmen die Menschen an und zeigen ihnen, was das Herz Gottes ist. Und das wünsche ich euch auch weiterhin auf eurem Weg hier als Gemeinde. Und für diejenigen, die jetzt hier sitzen und sagen, oh, mit dem ganzen frommen Kram hier, mal gucken, wie das so ist und aufstehen und setzen und beten und singen und manchmal vielleicht nur die Hälfte verstehen. Spürt einfach ab, wie die Menschen hier ticken. Und ich denke, ihr spürt, dass die es echt meinen und ehrlich meinen. Und fragt euch, ob dahinter was steckt, ob da was ist. Eine Liebe, die ihr sonst nicht kennengelernt habt. Ich glaube, dass es die gibt. Weil jeder hier von Gott geliebt ist. Einzigartig. Wertvoll. Und dass ihr das erfahrt, das wünsche ich euch sehr. Amen.
Jesus, hab Dank für diese Liebe, die wir auf den ersten Blick gar nicht begreifen können, aber die du uns immer wieder entgegenbringst und mit der du uns jeden Tag neu siehst. Egal, was passiert ist. Herr, lass uns das immer wieder annehmen und das wirklich verstehen, was das bedeutet, dass wir in dir angenommen sind und dass wir geliebt sind. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns ja mit dieser Liebe auch ausrüstest, andere zu lieben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns Kraft gibst, auszuhalten, wo uns Menschen querliegen, wo wir für Menschen kein Verständnis haben, wo wir unsicher sind. Gib uns Kraft da, wo wir uns schämen. Und lass uns verstehen, dass wir wirklich in dir geborgen sind, Herr. Jesus, wir wollen dich aber auch bitten für diejenigen, die heute fehlen, die zu Hause sitzen, die nicht können, die leiden. Wir bitten dich, Herr, dass du sie tröstest und wir bitten dich, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen nah bist und dass sie das auch merken. Und wir bitten dich, Herr, dass die dich noch nicht kennen und die keine Ahnung haben und die im Dunkeln sitzen, dass die von dir erfahren und dass die hören, wie sehr du sie liebst. Jesus, und alles andere an Gebetsanliegen, an Dingen, die uns durch den Kopf gehen, die legen wir in das Gebet, was du gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.